palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao ragazzi, es ist Dienstag, Zeit für Serie Amore. Der Zugchef grüßt euch und das ist in dem Fall Mario Rica. Bisschen schneller und pünktlicher und agiler als der Fußball von Max Allegri und deswegen jetzt für euch wieder hier am Mike. Und der Schaffner heißt Mario Soike. Den
grüße ich auch. Die Folge bringen wir jetzt auf jeden Fall sicher und on time ins Ziel.
Ja.
So wie auch Max Allegri die Qualifikation für die Champions League.
Ja, da grüßen wir und gratulieren doch an der Stelle schon mal ganz recht herzlich, auch wenn es den Jubelpart später geben wird. Aber ich sag mal so, die Woche fing schon wieder sehr gut an, aber alles Weitere dazu könnt ihr euch denken. Genug Anspielungen lagen auf der Schiene. Ja. Du hast einen kleinen Programmtipp aus der Community mitgebracht, den der Arber mit uns mitgegeben hat. Willst du den einmal teilen?
Auf jeden Fall. Das ist ein YouTube-Account. Gibt es auch bei Instagram. Ich glaube, dass vielleicht kannst du eins oder beides davon verlinken später, wenn du das hochlädst. Mhm. Das heißt Calcio di Periferia. Mhm. Und laut Aber ist das ein sehr cooler YouTube-Kanal mit dem Hauptpunkt kleinere italienische Fußballmannschaften. Und er verfolgt den Calcio seit den 2000ern und sagt er, es ist interessant zu sehen, wie sich viele kleinere Vereine, die mal in der Serie A oder Serie B gespielt haben, wie die sich denn eigentlich bis heute entwickelt haben. Ich habe da mal raufgeguckt und ich glaube, die letzte Folge geht es um Carpi, mhm, die ja auch mal eine Saison Serie A gespielt haben. Und Chievo wurde da auf jeden Fall mal was gewidmet. Ich gerade gesehen habe, die waren ja pleite und Sergio Pellissier hat mit seiner Firma die Rechte am Namen Chievo gekauft und den quasi den Nachfolgeverein, der heißt dann nächste Saison in der Serie D wieder Chievo.
Aha.
Aber ich glaube, über die wird da auch was erzählt auf dem Kanal auf jeden Fall.
Italienische Jens Lehmann nur halt in gut, oder was?
Sozusagen. Genau.
Dann geht der Klugscheißer der Woche an den lieben Timon. Grüße, ich darf das so sagen, hat er sich selbst bezeichnet. Und zwar hatte er einen Hinweis noch zu unserer kleinen Diskussion rund um Olympiakos Piräus. Und vor allem hat er geschrieben: Eyo Mario, ich höre gerade, in Klammern verspätet, die Sessiolo-Folge und will was ganz Wichtiges ergänzen zur Conference League. Olympiakos kommt aus Piräus, nicht aus Athen. Ganz wichtiger Unterschied. Piräus ist die Hafenstadt, mittlerweile zusammengewachsen mit Athen, aber das hören beide Seiten nicht gerne. Der Rivale ist Panathinaikos, ein bürgerlich rechter Verein aus Athen, also ein bürgerlicher rechter Verein aus Athen. AEK ist der Flüchtlingsverein aus Konstantinopel, das K in AEK steht für Istanbul, also Konstantinopel, ja. Und gilt, genauso wie PAOK, als der Verein der Vertriebenen in der kleinasiatischen Katastrophe. Die ethnischen Griechen, die aus der heutigen Türkei vertrieben wurden, gleichzeitig die ethnischen Türken, die vertrieben wurden aus Griechenland. AEK ist eher in den Vororten von Athen beheimatet, vor allem Marussi, ich hoffe, das spricht man so aus, und das Stadion, die OPAP Arena, heißt ja als Reminiszenz an die Wurzeln Agia Sophia. Nicht, dass du plötzlich beim nächsten Griechenlandurlaub Probleme bekommst, schreibt er noch. Ich hatte dann nämlich noch nachgefragt, ob wir das gesagt haben mit Athen, aber das war gar nicht der Punkt, sondern der Punkt war, dass wir gesagt haben, dass die Fiorentina dann gegen Piräus im Stadion des größten Rivalen spielt.
Ah ja.
Und
ja.
Meine, gut, wie das in jeder guten Firma ist, sind wir natürlich wir beide, aber ein bisschen Fingerpointing muss auch sein. Das war es du, der das gesagt hat.
Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Und ich weiß es zwar nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es aber auch bei den Spielen heißer hergeht als bei so einigen in der Bundesliga. Ja.
Doch, aber ich erinnere mich auch an Geschichten aus der Champions League-Zeit Werders anno dazu mal. Da war man mit grün-weißem Schal, wie bei Pau, bei Olympiakos Piräus damals nicht so ganz gerne gesehen.
Ah ja.
Aber das bringt uns auch direkt zur Europa Conference League. Und jetzt habe ich es schon ein bisschen gespoilert, aber ihr wisst es natürlich eh. Die Fiorentina steht im Finale. Im Rückspiel in Brügge genügt ein 1:1. Die Gastgeber waren durch Hans van Aken in der 20. in Führung gegangen und waren von dem, was ich da gesehen habe, doch das deutlich spielbestimmendere Team. In der 85. Minute kann dann aber Lucas Beltran einen Strafstoß noch verwandeln zum 1:1 Endstand und nach dem Hinspiel erfolgreich das eben dann fürs Finale. Ich glaube, Brügge war mit dem Schiedsrichter nicht ganz zufrieden, aber wer ist das schon nach so einem Spiel? Und ehrlicherweise, glaube ich, würde ich auch sagen, aufgrund des Hinspiels in der Summe ist der Finaleinzug der Fiorentina, und da bin ich jetzt unparteiisch, ein verdienter. Das Finale ist am 29.05., das Datum haben wir noch nicht gesagt, dann in Athen, Olympiakos, das habt ihr schon gehört, die tatsächlich auch das Rückspiel gegen Aston Villa gewonnen haben. Also die hatte ich von diesen vier verbliebenen Clubs, ich glaube, wir beide so als Nummer vier gesehen, oder? Aber Aston Villa war schon auch, ist eigentlich stark gerade gewesen, aber das haben sie fantastisch gemacht, also auch davon habe ich Auszüge gesehen.
Also für mich war es so ein bisschen, nachdem die Fener geschlagen haben, wo ich Fener auch schon eigentlich als Favoriten eingestuft hätte, gut, aber türkische Vereine im Europapokal ist ja auch immer so eine Sache. Und dass die dann halt so mit diesem, ja, ist natürlich dann nicht Finale daheim, ne, aber trotzdem, die Fans müssen nicht allzu weit dafür fahren, um das zu sehen. Ich will jetzt nämlich nicht noch mal ein Fettnäpfchen reinsetzen, nee. Bevor Timon dich wieder anschreibt.
Jederzeit gerne.
Ja, nee, aber ich glaube, dass da schon, ich weiß nicht, die waren vielleicht ein bisschen heißer als Aston Villa.
Wir haben es mehr gewollt, auf jeden Fall.
Ja.
In der Europa League haben wir auch eine italienische Beteiligung im Finale, die heißt aber nicht Roma, denn die AS hat zwar 2:0 geführt unterm Bayer-Kreuz, aber du hast es so schön geschrieben, gegen Leverkusen ist kein Kraut gewachsen. Also da auch in der Summe, glaube ich, ein verdientes Ausscheiden. Auch im Rückspiel war Leverkusen die bessere Mannschaft, aber daran hätte halt, vor allem ich hätte da nicht mehr nachgefragt, wenn dann vielleicht Paredes einfach noch einen dritten unberechtigten Elfmeter rein gemurmelt hätte. Ja, ich habe sonst zu dem Spiel, naja, das, was da der Stadion-DJ nach Abpfiff gespielt hat, ihr könnt da gerne mal auf den Twitter-Account vom geschätzten ARD-Korrespondenten Jörg Seiselberg gehen und dann könnt ihr dazu was nachlesen. Ja, ich glaube, mehr muss ich dazu erst gerade gar nicht sagen. Das ist vermeintlich witzig, aber erstens ist es Bella Ciao in der Techno-Version zu spielen eh schon fragwürdig, und wer sich ein bisschen mit der Geschichte des Liedes auskennt, etc. Ich weiß nicht, ob da ein Mitarbeiter Bayers den richtigen Knopf gedrückt hat.
Sowas weiß man natürlich im Fußballkontext nicht. Da ist nur Ballermann im Kopf.
Ja, da ist nur Ballermann im Kopf. So. Ja, aber wir haben noch eine kleine Hoffnung, und die heißt Atalanta Bergamo. Die haben Marseille nämlich abgefertigt. 3:0, Lookman, Ruggeri und Touré, die Torschützen. Und jetzt am 22. Mai in Dublin, dann Atalanta gegen Leverkusen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr schönes Fußballspiel werden. Und
das glaube ich auch.
Auch wenn es viele...
Atalanta ist ja gerade hot,
ja,
sagt dein Kollege Christoph Stadler später noch was zu.
Mhm.
Aber ich, also für mich... Musste ich einmal festhalten, weil es ja am Mittwoch jetzt auch schon gegen Juve geht in der Coppa.
Mhm.
Also innerhalb von einer Woche ist jetzt schon der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, und also die können sich innerhalb von einer Woche echt unsterblich machen.
Ja. Fingers crossed, aber gerne weiterhin auch in deutschen Medien Atalanta unterschätzen. Finde ich okay.
Genau.
Gerne. Und Flo hat dazu auch geschrieben, ne? Also Pokal Europa League, hoffentlich belohnt sich Atalanta jetzt auch mal mit einer Trophäe.
Ja, genau.
Knallen wir rein in den 36. Spieltag, so wie es Inter getan hat bei Frosinone. Also die wissen auch nicht so richtig, was sie da jetzt am Ende Also Schädel nicht mehr ganz so versoffen gewesen und auf einmal flutscht es wieder. Fratesi, Arnautovic, Buchanan, Lautaro und Marcus Thuram, die Torschützen. Oh, Lautaro, haben wir letzte Folge gesagt, wie viele Spiele waren es? Viele. Fast 10. Also die 10 hat er nicht geknackt, weil er es wieder getroffen hat.
Aber da, genau, das 4-0 gegen Frosinone, das trifft auch er dann wieder.
Ja, stimmt. Ein Schelm, wer Böses denkt. Und, das ist ein netter Fakt.
Genau, Buchanan ist, wenn man dann den zweiten Part meines Satzes mitliest, eigentlich gar nicht mehr so krass der Fakt, aber er ist der erste Kanadier, der ein Tor in der Serie A erzielt hat. Und das ist auch ganz logisch, denn er ist auch der erste Kanadier, der überhaupt in der Serie A zum Einsatz gekommen ist. Also der.
Ja. Und wer war der erste und einzige Kanadier, der deutscher Meister geworden ist? Ja, sag den Namen.
Das weiß ich.
Aber du sitzt du gerade auf dem Namen?
Nee, ich weiß es, Stolterry.
Paul Stolterry.
Vor fast genau 20 Jahren, ne?
Ganz genau so ist es. Liebe Grüße gehen raus nach München.
Der einzige ist aber nicht mehr.
Nein?
Na, dieser eine von Bayern hat, glaube ich, ein paar Meisterschaften.
Ah, der ist ja auch Kanadier. Stimmt. Ja, aber Paul Stolterry. Ja, schön, dass wir den hier mal untergebracht haben. So, dann gehen wir in den Samstag rein und mit wir meine ich an dieser Stelle auch mal wieder Stefan, der liefert und liefert und liefert und war jetzt, da der Urlaub so langsam am Ausklingen ist, noch in Napoli.
Ciao Marius, ciao Mario und ciao in die Serie Amore Community. Hier ist wieder Stefan, ich glaube jetzt mit dem 4. Stadionerlebnis aus dem Urlaub, aber keine Sorge, der Urlaub ist morgen zu Ende und genau, dann lasse ich euch auch in Ruhe erstmal wieder für eine gewisse Zeit. Wir waren gestern im Stadio Diego Armando Maradona in Napoli, sind mit Bahn und U-Bahn wieder angereist. Es hat mal wieder, wie den ganzen Urlaub schon, alles wirklich super geklappt. Kurz zum Stadion, also auch wenn man davor steht, ist es auch wieder so, dass es wirklich gigantisch ist. Es ist ein Riesenstadion. Wir hatten nur leider nicht die Zeit, um einmal drum rumzulaufen, da die Schlange am Einlass wirklich extrem lang war. Wir standen da auch fast 40 Minuten und dementsprechend sind wir auch gerade noch rechtzeitig zum Anpfiff reingekommen. Daher empfehle ich allen von euch, wenn ihr da hingehen wollt, solltet, nehmt euch da ein bisschen Zeit und dass man vielleicht alles mal ein bisschen besser erkunden kann. Genau, vor dem Stadion auch wieder das Übliche, überall kleine so Snackwagen oder Foodtrucks, wie man das heutzutage nennt. Und natürlich auch einen Haufen Merch, den man überall kaufen kann. Ja, wir sind dann ins Stadion reingegangen, waren diesmal in der Kurve A. Genau, aus Kostengründen ein bisschen, unser Urlaubsbudget geht auch langsam zu Ende. Wir haben 35 € für die Karte bezahlt, das war eigentlich ganz in Ordnung. Stadion war so ungefähr halb gefüllt, schätze ich jetzt mal. Links von uns waren auch die Bologna-Fans, zwei Blöcke weiter. Die haben eigentlich auch die ganze Zeit ganz gut Alarm gemacht. Die Napoli-Fans, muss ich sagen, haben erstmal 15 Minuten Pause gemacht. Also haben gar keinen Support gegeben, außer ein bisschen ab und zu mal Bologna irgendwie beleidigt. Aber sonst kam da gar nichts. Nach 15 Minuten ging das dann los. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es in dem Fall wirklich schwach war. Hat bestimmt auch mit dem Spielstand zu dem Zeitpunkt zu tun und auch Tabellenplatz von Napoli und der aktuellen Situation, aber trotzdem habe ich mir da wirklich deutlich mehr aus dem Stadion erhofft, aber naja, da muss man eben nochmal hin, wenn sie vielleicht wieder ein bisschen erfolgreicher spielen. Zum Spiel, Bologna macht, ich glaube, in der 9. Minute ist 1-0 und in der 13. ist 2-0. Da war das Spiel eigentlich schon so gut wie zu Ende, das muss man leider so sagen. Es waren wirklich zwei dilettantische Abwehrfehler es war einfach schlecht verteidigt. Es war eine 6 von Napoli in der Defensive, das muss man wirklich ganz klar so sagen. Und Bologna hat es ganz kaltschnäuzig ausgenutzt. Kurz darauf gab es dann nochmal einen Elfmeter für Neapel. Der wurde verschossen, war so mittelhart geschossen, auch gut gehalten, aber ja, passte einfach zum ganzen Verlauf irgendwie zu Napoli. Danach hat Napoli nochmal so ein bisschen versucht zu drücken, vielleicht so bis zur 30. Minute. Ja, und dann war das Spiel eigentlich vorbei. Es gab wirklich keine großartigen Chancen. Es gab noch ein paar Chancen, aber jetzt nichts, was großartig erwähnenswert wäre. Genau. Deswegen, das war es eigentlich auch schon zu diesem Stadionbesuch. Ich habe schon versucht, ein bisschen kurz und knapp zu halten. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Rom, um noch Lazio gegen Empoli zu sehen. Und dann ist das Wochenende auch oder der Urlaub auch beendet. Wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns bald nochmal.
Ja, danke schön. Wir bekommen nicht zu viel. Keine Sorge. Nachher, das zweite Nachricht hat uns auch schon erreicht. Die hört ihr dann auch in einigen Minuten. Sehr, sehr geil. Und Napoli, also das ist irre. Ich kann mich jede Woche nur wiederholen.
Ja. Weiß nicht, was soll man dazu noch sagen? Mhm. Jetzt lass doch lieber Bologna abfeiern, denn die haben jetzt auch die Champions League Qualifikation sicher.
Ja, das ist nice. Das ist nice. Wer hat zwischendurch nicht dran geglaubt?
Jemand von uns?
Nee, ein Gast hat nicht dran geglaubt. Ah. Ich weiß aber.
Thomas Hörner war das.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch Thomas Hörner. Ja, ich glaube, der ist. Zuletzt in den letzten.
Ein bisschen zu viel HSV gesehen.
Danke, dass du es gesagt hast. Da wird man pessimistisch. Oh, das hat sich hässlicher angehört, das Lachen, als es gemein war, meine lieben Freunde. Und Napoli verschießt wieder Elfer, ne?
Alter, Wahnsinn.
Ja.
Das, ich dachte zu Saisonbeginn eigentlich, nachdem das ja letzte Saison echt katastrophal war, dass die es jetzt raus haben, aber dann habe ich mir die Statistik mal angeguckt und 11 hatten sie und 4 davon sind auch verschossen worden. Boah. So, also das ist schon echt schlecht, oder?
Ja, das ist so.
Ich hab mir den Vergleich jetzt zu anderen Mannschaften nicht angeguckt, aber vom Gefühl.
Das ist jetzt so, weil ich wieder ein bisschen angefangen habe, NBA-Playoffs zu gucken. Am Ende faulen die doch manchmal, dass es Freiwürfe gibt und dann holen sie sich immer Spieler, die dann vermeintlich halt eine schlechte Quote haben, so 50% und dann immer, dass sie einen Freiwurf treffen und einen nicht. Kannst du bei Napoli jetzt so dieses Ding, wir hauen die um, das ist die Chance vielleicht besser, dass wir kein Gegentor kassieren.
Ja, genau. Ja. Wow.
Oh, weit hergeholter Vergleich. Ja. Und wen holt De Laurentiis jetzt für die Trainerstelle?
Ja, das ist natürlich offiziell immer noch offen. Und ich habe ja eigentlich jetzt wochenlang vorausgesagt, dass Antonio Conte das wird. Mhm. Aber nun haben am Wochenende mehrere Medien, die ich alle jetzt noch nicht zu den 1000% glaubwürdigsten aus Italien, wenn man da überhaupt jemanden nennen kann, letztlich zählen würde, aber Stefano Pioli ist der Name, der gerade genannt wird. 3-Jahres-Vertrag angeblich. Soll er sich schon drüber einig sein?
Ja.
Also finde ich krass, erstmal überhaupt, dass er, wenn das denn so passiert, dass er nach dieser doch emotional aufwühlenden Zeit bei Milan, würde ich einfach mal denken, direkt was Neues macht. Und also klar, passen kann das sicherlich.
Hm.
Ja, also gut, bisschen passt es auch zu seiner Vita, ne? Also seine letzten 6 Stationen wären dann Bologna, Lazio, Inter, Florenz, Milan, Napoli gewesen.
Hm.
Einmal das mal sehen, ob er es noch zu Juve schafft oder zu Roma, so damit er irgendwie das Bingo voll machen kann.
Ja, oh, ich habe gerade noch keine dezidierte Meinung dazu entwickelt.
Naja, das machen wir, wenn es fix ist, dann ja. Bis dahin haben wir uns was überlegt.
Ich frage mich nur, warum sie nämlich dann, wenn, dann direkt einen 4-Jahres-Vertrag geben. Also, das ist auch wieder direkt 3-Jahres-Vertrag, klar.
Ja, natürlich.
Ich hatte gerade nur gelesen, aber vielleicht ist das dann auch was für den Sommer, dass ja PSG Kvaratskhelia haben will, aber ADL will nicht. Surprise.
Ja, also ich glaube, PSG will laut Medienberichten alle Spieler haben aktuell.
Hm.
Alle, die so ein bisschen Mbappé positionstechnisch ersetzen könnten.
Hm. Speaking of Pioli, Milan hat Cagliari 5-1 geputzt. Bennacer hat getroffen, Pulisic sogar 2-mal. Nandes für Cagliari zwischenzeitlich mit dem 1-2 Anschluss und ansonsten auch noch Reinders und Rafa Leão. Da ich am Wochenende unterwegs war, würde ich dir respektive Marc die 4 Takes zu Milan überlassen.
Ja, Marks Takes nehmen wir immer. Das, da habt ihr euch ja mittlerweile gewohnt. Er schreibt erstens, Protest der Kurva geht weiter. Er kann es nicht komplett nachvollziehen. Wir haben da letzte Woche drüber gesprochen. Die Vorwürfe der Unambitioniertheit und so weiter werden mit Schweigen bestraft. Aber zumindest bei den Toren gab es dann so vielleicht von der Haupttribüne und so gab es schon Jubel.
Okay.
Aber ansonsten, ja, Korva macht nicht so viel mit. Man hat gesehen, was alles möglich wäre. Das stimmt natürlich auf der einen Seite. Cagliari auch nicht so schlecht in Form gewesen zuletzt. Aber gerade hinten raus dann auch sehr viel Räume gelassen und so. Die muss man dann auch erstmal bespielen. Ne? Ist ja logisch, aber würde ich nicht überbewerten. So, das ist mein Take zu Marks Take. Mhm. Wieder mal die zwei Gesichter des Rafael Leão Conceição. Conceição, das wird gleich nochmal wichtig. Mhm. Und Super Copa, wir kommen. Das bedenkt Marc mit dem dieses Emoji, wo das Gesicht wegschmilzt.
Ja, wie ist dieses Emoji eigentlich zu interpretieren? Ich komme erst dann auch langsam in das Alter, wo ich, glaube ich, Emojis ständig falsch benutze oder auch nicht verstehe.
Ich auch, glaube ich.
Ja.
Also.
Ja, das sind aber noch mal knapp 10 Mios, ne? Also aus der Perspektive.
Ist das so, wenn man da teilnimmt?
Ich glaube schon, dass
der Super.
Aber wenn du sie gewinnst, ich glaube, naja, wenn die auch wieder in hier Dings da ist, da ja, wird okay, da doch schon ein bisschen was bei rumkommen.
Das stimmt, das stimmt. Also schön Milan im Januar oder so dann in der Wüste.
Mm.
Geil.
Ja.
Zusammen mit Atalanta, Juve und Inter, ne?
Müsste so sein, ja.
Ja, das wird toll.
Super.
Und ganz nett, deswegen Conceição, Milan, Genoa, Torino, Cagliari, Hellas, Lecce und Udinese. Lecce und Udinese dann am Montag, glaube ich.
Das hast du noch gar nicht gesehen.
Ja. Die, aber die haben sich committed.
Ja.
Und ziehen Learnings dann vielleicht. Nein, nein. OMR ist vorbei, lassen wir das. Also, ich war nicht da.
Nein, also aber zumindest da hätte ich so gerne mal Bändchen gezogen und dann irgendwo falsch rum präsentiert.
Ja.
Ganz die liebe haben, Grüße.
Ja. Achso, weiß nicht.
Eventuell.
Verstehe ich nicht.
Nein, keine Ahnung. Eventuell. Was verstehst du nicht?
Den Kommentar.
Mit dem Bändchen?
Hab ich. Ja.
Na, die haben doch auch alle so Umhängedinger, sind sie rumgelaufen, oder nicht?
Ach so, ja, klar.
Und man kann doch sonst auch so Schals ziehen und, weißt du? Ultra-Jargon.
Ah, okay.
In einem anderen Podcast, das OMR-Bändchen ziehst und dann falsch rum. Also,
jetzt verstehe ich es, alles klar.
Gags werden immer erst dann besonders gut, wenn man sie noch lang und ausführlich erklärt.
Ja, ich hoffe, alle, die ihn verstanden haben, haben die letzten 10 Sekunden vorgespult. Um zum Thema zurückzukommen, diese ganzen Vereine haben zum Muttertag die Namen der Spielermütter auf die Trikots gedruckt. Und trotz des neuen Songs von der Antilopengang ist das doch eine nette Geste.
Ja, die Mutternamen oder sozusagen die Nachnamen ihrer Mütter, also ihr Geburtsname sozusagen, wenn der Nachname der Mutter, oder?
Keine Ahnung.
Ja, doch, doch.
Auf jeden Fall stand bei Leão Conceição hinten auf dem Trikot drauf.
Ja.
Und
das klingt Pioli eher nach einem Nachnamen. Ich glaube, das ist
ja das stimmt. Aber ich habe auch ein paar gesehen, wo es auch ein Vorname hätte sein können, glaube ich.
So Maria zum Beispiel.
Vielleicht, ja. Keine Ahnung.
Super.
So bei Armando Itzo noch mal gucken. Ich glaube, der war das, der sein Trikot in die Kamera gehalten hat.
Ah, okay. Na gut.
Also.
Ja.
Pioli hat das auf jeden Fall mit Humor genommen, denn Sergio Conceição ist auch ein Name von einem Trainer vom FC Porto, der gerade recht intensiv mit Milan in Verbindung gebracht wird. Und er sagt deswegen bin ich von Vornamen, aber nee, Conceição ist schon nicht ihr Vorname, nee, aber if I would have seen the last name on Leo's kid, I wouldn't have let him play.
Der Mann hat es vielleicht ernster gemeint, als es gedacht
Ja, Dadurch, dass sie gewonnen haben und Leo getroffen hat, kann das mit Schmunzeln nehmen, glaube ich.
Passt auch wieder. Jo. Ja. Und Vizemeisterschaft eingetütet. Aufgrund eines anderen Ergebnisses, auf das wir später auch noch zurückkommen. Aber Milan an der Stelle, sei es erwähnt, im Milan-Part, jetzt wo ich auch mit Shownotes arbeite, wer hier das zu Milan findet, der weiß, sie sind Vizemeister. Zack. Ja. Sonntag wurde gespielt in Rom. Und wer aufgepasst hat, der weiß, dass jetzt wieder Stefan kommt.
Ciao Marius, ciao Mario und ciao Ragazzi an die Community. Hier ist mal wieder Stefan. Jetzt wirklich zum letzten Mal. Es wird kein Ground mehr besucht. Also zumindest jetzt in dem Urlaub. Es geht heute Abend von Rom wieder zurück nach Hamburg. Und ja, wir waren gestern bei unserem letzten Spiel in diesem Urlaub. Und zwar im Stadio Olimpico bei der Lazio gegen Empoli. Ja, zu Rom erstmal kurz. Wir sind erst in Rom morgens, sonntags morgens angekommen. Es war unfassbar voll. Also es war dann noch irgendwie so eine Art Lauf, so ein Run durch die Stadt. Da haben irgendwie 53.000 Leute teilgenommen. Die U-Bahn waren so voll. Also es war, sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Das war echt krass. Aber wir haben das dann doch irgendwie geschafft. Noch einmal kurz ums Kolosseum gelaufen und dann ab zum Stadion, Richtung Stadion. Genau, das war nochmal von der U-Bahn-Station, Fußmarsch von circa 2 Kilometern. Dort ist uns auch noch so ein kleines Missgeschick passiert. Wir sind, da ist nebendran noch so eine Tennishalle oder ein Tennisplatz, ein großer. Und da war auch ein Tennisturnier noch drauf, da waren auch ein Haufen Leute. Also es war unfassbar, wie voll die Stadt war. Und ja, wir haben uns halt erstmal beim Tennis angestellt. Genau, dann kommt da noch so ein Schwimmbad. Irgendwie, es ist ein Riesengelände ums Olympikum. Naja, und dann haben wir aber unseren Eingang gefunden, sind rein. Stand noch diesmal in der Kurve und ich war wirklich beeindruckt von Lazio. Also man muss sagen, beide Kurven komplett voll, ging gerade komplett voll, alle in hellblau-weiß. Ein riesiges Fadenmeer über das Dreiviertelstadion, super laut, schon eine halbe Stunde vom Spiel. Also das hat, was Napoli so ein bisschen vermissen gelassen hat einen Tag zuvor, hat Lazio für mich dann absolut geliefert. Also es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, und dann ging das Spiel schon los. Kurz noch zu den Preisen. Ein Bier kostet drin 5 Euro, ein Wasser kostet 2 Euro und verschiedenste Softgetränke kosten 3 Euro. Und das Essen ist auch so zwischen 3 Chips, irgendwie 3 Euro. Und wenn du irgendwie ein Brot willst oder so, dann 5 Euro im Stadion. Genau. Man kann aber auch für die, die in Italien noch nicht im Stadion waren, man kann eigentlich Essen auch mit reinnehmen überall. Das ist überhaupt kein Problem. Und man kann sogar eine kleine Flasche Wasser mit reinnehmen. Man muss halt nur bei der Security dann den Deckel abschrauben. Also man darf nur nicht mit zu einem Deckel quasi das mitnehmen. Nur, dass ihr da informiert seid. Genau. Spiel ging los. War eigentlich ein relativ munteres Spiel, muss man sagen. Aber Lazio war klar die bessere Mannschaft. Wobei Empoli immer mal wieder Konterchancen hatte. Und zwischen der 35. und 40. Minute hatte Empoli eigentlich 2 ganz gute Chancen, immer nach Fehler im Aufbauspiel vom Lazio, wobei da man das wirklich zweimal oder einmal Weltklasse gehalten hat, das andere Mal kam es einfach nicht zum Abschluss. Ja, und dann hat quasi mit dem Halbzeitpfiff nach einer Ecke ein paar Schritte per Kopf das 1:0 gemacht, genau. Und klassisches Eckballtor. Ja, und zweite Halbzeit ging weiter, ähnlicher Spielverlauf. Lazio quasi souverän, aber Empoli immer mal wieder mit kleinen oder auch besseren Chancen sogar. Naja, und dann hat zum Schluss noch Vecino kurz vor der 90. Minute das 2:0 gemacht. Damit war das Spiel gegessen. Hat wirklich hat Riesenspaß gemacht im Olympico. Kann ich wirklich auch jedem empfehlen. Man denkt ja immer mit dieser Aschebahn außenrum und dass es so riesig ist, dass die Stimmung dann nicht so rüberkommt, überhaupt nicht. Also es war wirklich absolut top. Ich muss es immer wieder betonen. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, in dem Sinne euch allen gute Start in die Woche. Vielleicht ist ja auch noch der eine oder andere nächste Woche beim Spieltag da und kann ein bisschen was berichten. Da kann ich mal zuhören. Und ja, macht's gut. Over and out. Ciao.
Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank. Das war eine tolle Bereicherung. Und wie er auch schon gesagt hat, er würde gerne die nächsten Wochen dann was von euch hören. Und vor allem jetzt, da ich mich dann bald in der Toskana befinde, werden Stadionerlebnisse fast noch wichtiger werden. Dann kann ich nämlich den ganzen Podcast nur aus Stadionerlebnissen zusammenbauen. Müssen wir eh nochmal gucken, wie sich die Folge nächste Woche anhört. Aber da lasst euch mal überraschen.
Mhm.
Zu Lazio Empoli müssen noch ganz kurz über Ciro Immobile sprechen. Ja, lol, was?
Ja, lol, was? Ich weiß nicht, was soll man dazu sagen? Das ist von der Qualität, seine Schwalbe,
ja,
ne? Für Kontext, ist von der Qualität her so. Erinnerst du dich an dieses Video aus, ich glaube, aus Brasilien, wo der Schiedsrichter einem Spieler auf die Schulter klopft?
Ja,
fällt.
Diverson war das.
War das Diverson sogar?
Ja.
Ja, das ist der Name Programm, wenn er anders geschrieben wird.
Stimmt, ey, Wahnsinn. Vor allem so geil, dass es sich danach auch noch behandeln lässt, Mann.
Ja, Alter. Beim Fallen umgeknickt.
Ja, oh, wow. Ja. Nun gut. Genoa hat gegen Sassuolo gewonnen mit 2:1. Eigentlich war man ganz früh in Führung gegangen durch mal wieder einen Treffer, Morten Thorsbys. Und da wurde dann lang mit dem VAR rumgemacht. Erst hieß es Foulspiel am Torhüter, was völliger Quatsch gewesen wäre. Und dann hat sich aber rausgestellt, dass Retegui stößt Thorsby, also seinen eigenen Mitspieler, so ein bisschen in den Rücken. Deswegen trifft Thorsby den Kopfball nicht sauber und trifft vom Kopf, geht der Ball über die Hand Retegüis, die auf Thorsby anliegt, drüber und berührt die Hand.
Thorst weht, oder? Thorst weht?
Nein.
Nicht Thorsby?
Morten Thorsby, Genoa. Der hatte eigentlich die Führung erzielt. Ja. Der ist von Union da wieder. Der Mann mit der Nummer 2.
Ja.
Oh, die,
es hat übrigens Pia hinten auf seinem Trikot stehen.
Thorsby? Oh, wow. Naja, gut, auf jeden Fall, da saß ich im Zug und habe mich auch schon wieder sehr ein Loch in den Bauch gefreut, ob der tollen VAR-Entscheidungen und was da so lang dauert. Und also das ist ja, naja, wie auch immer, auch jede Woche das Gleiche. Genoa ist das bessere Team, aber dann gibt es einen ziemlich klaren Elfmeter für Sassuolo, den wiederum der Schiri nicht gesehen hat, den erst der VAR eintüten musste. Also der zieht den beim Foul, der hat komplett seinen Schuh verloren und der gibt den Elfmeter nicht. Dann gibt den doch Andrea Prinamonti verwandelt. In der zweiten Halbzeit kommt Genoa aber durch einen Treffer Milan Badeis in der 56. wieder zum Ausgleich und dann haut Maras Kumbula sich selbst ein Eigentor rein und Sassuolo verliert. Das ist tatsächlich, Tabelle machen wir ganz am Ende, aber ein richtig, richtig krasser Rückschlag für Sassuolo und Genoa, das Team von Gilardino, das habe ich mir auf jeden Fall noch im Kopf behalten. Die haben Bock. Also die spielen für jeden Punkt und jede Tabellenplatzierung. Kannst ja nicht von allen behaupten.
Finde ich gut.
Bei Hellas gegen Torino, da haben wir, glaube ich, das 0-0 im Tippspiel eingeloggt gehabt. Das sah auch lange danach aus. Und dann die Schlussviertelstunde, gerade im Hotel in Bochum angekommen, konnte ich mir das noch reinziehen, hatte es dann aber in sich. Karol Spiderski bringt Hellas in Führung in der 67. Zanos Sava in der 77. mit dem Ausgleich für El Toro. Und dann drehen die Torino das Spiel sogar noch durch einen Treffer Pietro Pellegris in der 83. Thomas Henry sogar noch mit dem Ausgleich für Hellas, der wurde aber dann aufgrund eines Angreiferfouls zu Recht aberkannt vom Schiedsrichter, also hat es auch kein VAR dazu gebraucht, etc. pp. Bei Torino hatten wir, glaube ich, schon letzte Woche drüber gesprochen, das habe ich am Samstag da ins Dokument geschrieben, dass Juric geht, ne? Aber es fühlt sich so für mich an, als wäre das letzte Woche gewesen, aber wir haben noch nicht drüber gesprochen, genau. Ivan Juric wird nächste Saison nicht mehr der Trainer bei der Granata sein.
Genau, er sagt, er war nicht mehr zu 100% überzeugt, um zu verlängern und er hätte da keine Bedenken, würde das nicht bedauern, diese Entscheidung so getroffen zu haben. Denn man müsste das ja fühlen. Das stimmt natürlich. Und wenn er es nicht mehr fühlt, dann, wenn er nicht mehr die Überzeugung hat, Torino-Trainer sein zu wollen, zu können, wenn das nicht mehr passt mit dem Verein, dann muss er das so machen. Und ich meine, er hatte ja gesagt, wenn sie nicht international spielen, dann macht das nicht und also macht er nicht weiter. Und ich glaube, das ist ja auch quasi
ja.
Ist das ausgeschlossen? Ich glaube, Florenz müsste ja als Conference-League-Sieger, müssten sie Siebter werden, damit der Platz weiterrutscht oder so. Ich weiß es nicht. Was da auch die Champions League Plätze dann noch so mit zu tun haben.
Ah, da begeben wir es aus auf Glatteis. Da gehen wir ganz schnell wieder runter.
Das machen wir nicht. Aber naja, auf jeden Fall geht er. So, und Francesco schlägt ihn als Motta-Nachfolger in Bologna vor.
Nein,
ich sehe das nicht.
Ich sehe das überhaupt
also auch nicht. Es kann natürlich sein, dass die das machen, wobei ich Sartori, dem Manager von Bologna, ein bisschen mehr Weitsicht hinsichtlich des Kaders, den er zusammengestellt hat und welcher Trainer damit spielen lassen kann, zutraue. Das ist halt ein ganz anderer Ansatz als der von Motta und die brauchen einen Trainer, der wenigstens halbwegs genauso spielt.
Ja,
sehe ich. Damit sie in der Champions League erfolgreich auch was reißen und nicht dann wieder 13. werden oder so.
Jo, sehe ich ganz genauso. Also, und noch ein Punkt zu Juric, also so wie er es gesagt hat, ist auch voll authentisch, nimmt man ihm ab, ne? Also das ist auch einer, der muss von der Überzeugung und dem allen und der Leidenschaft auch als Trainer kommen, sonst macht das alles wenig Sinn und dann wird es da, glaube ich, für ihn und sein Umfeld nur toxisch, wenn er das nicht macht.
Das glaube ich auch, ja.
Apropos toxisch. Juventus, Turin. Holen zu Hause gegen den Tabellenletzten dank eines Treffers in der Nachspielzeit von Adrien Rabiot einen Zähler. Salernitana hatte ganz lange durch ein Tor Pierozzis geführt. Und für Juve ist es jetzt seit März nur ein Sieg. Ja, da hatten sie mal eine richtig gute Phase zwischendurch. CL-Quali sollte es auch sicher sein. Zweiter Platz ist weg.
Also die richtig gute Phase, die ist schon ein bisschen länger her, aber ja. damit haben sie das gesichert, ne?
Ja, Francesco schreibt, lo detto, auch wenn beim Titel Enttäuschung der Saison die Napoli-Fans sicher noch etwas einzuwenden hätten, aber mindestens die Rückrunde gehört Juventus und hat uns da auch nochmal aus unserer Saisonvorschau einen kleinen Auszug zukommen lassen. Und ja, ich gehe da schon mit, also ich habe dann zwischenzeitlich doch auch echt mehr. Und wenn es dann nur die Ergebnisse sind von Juve erwartet, aber wenn dann nicht mal mehr die kommen, ist es wirklich, ist es sehr, sehr wenig. Und da wir gerade von...
Sie hatten natürlich, bevor du den Kommentar von Fabio vorliest, ein ähnlich gutes Verhältnis zum Lattenkreuz wie PSG gegen Dortmund. Aber ja, wenn du gewinnst halt trotzdem gegen fucking Salernitana nicht, ne? Also, wow.
Ja. Das ist echt bitter. Ja, ich wollte auch gerade noch nicht direkt zu Fabio kommen, sondern nur sagen, weil wir von Saisonvorschau gesprochen haben, werden wir natürlich auch dieses Jahr, glaube ich, mit ein bisschen Abstand auf die Saison einen Rückblick eben dieser machen. Würde ich sagen, laden wir uns wieder den Christian Bernhard ein.
Safe.
Und da wird ganz gewiss auch das, was bei Juve geschehen ist, ein wenig dezidierter auseinandergenommen. Denn um so viel schon mal Fabio vorwegzunehmen jetzt in der Folge, glaube ich, können wir dem nicht gerecht werden, aber da seine Nachricht und die Fragen auch, finde ich, schon für sich sprechen, um so ein wenig in die Gemütslage der Juventini reinzufühlen, lese ich euch das mal vor. Vielleicht könnt ihr im nächsten Podcast mal erklären, was Juve vorhat. Ich finde die erste Frage schon, okay, erstens weiß ich nicht und zweitens, wie viel Zeit haben wir? Aktuell keine. Ich schaue gerade das Spiel gegen Salernitana. Ich bin mit dem Team in die Serie B gegangen. Ich habe 5 verlorene Champions League-Finals mitgemacht. Jeden Skandal und jedes Zittern, was aus dem Verein wird. Welche Strafen uns erwarten. Aber ich kann mir kein Spiel mehr anschauen, denn dieser Allegri-Fußball ist einfach so sinnlos wie die Politik in Österreich und Deutschland. Wisst ihr etwas? Wie wird Allegri im Sommer endlich vor die Tür gesetzt?
Wahrscheinlich.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Steht Motta schon in den Startlöchern?
Wahrscheinlich.
Ich hoffe nicht. Aber ja. Warum darf Max noch auf der Bank sitzen? Kohle?
Weil er 6 Millionen Euro netto im Jahr verdient oder so.
Warum sind die Juve-Ultras trotz dieses Anti-Fußballs auf seiner Seite? In Klammern habe ich mal im Transfermarktforum gelesen. Ich glaube einfach, sie schätzen ihn als Mensch und für das, was er alles so für Juve getan hat, ne? Und manchmal ist ja tatsächlich...
Das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen, ja.
Manchmal ist ja auch ein sozusagen gewisser traditioneller Ansatz in Fankulturen, der eher überwiegende. Das kann mal gut sein. Das kann auch mal rückwärtsgewandt sein. In dem Fall, ja. Aber ich finde ja auch immer, man muss ja deswegen seinen Trainer nicht beschimpfen, nur weil man mit dem Fußball nicht einverstanden ist. Ich glaube, sie versuchen da ja den Gegenpart zu diesen ganzen Handy-Videos, Stadion-Vlog, Juventini-Stadion-Besuchern ansonsten zu machen, die halt ab der zweiten Minute pfeifen, was der Team und dem Trainer auch nicht gut tut. So. Ich habe so viele Fragen, aber keine Antwort. Na guck, da geht es dir fast ein bisschen wie uns. Aber wir haben zumindest mal versucht, ein wenig zu liefern. Nach 25 Jahren Fansein schafft es Allegri, dass ich mich emotional von diesem Verein verabschiede. Ach komm, verabschiede ich noch nicht ganz. Und wir wissen doch beide ganz genau, dass das nächste eine gute Spiel schon wieder einen in ganz anderen Sphären denken lässt.
Ich glaube auch.
Dann kommen wir zum Topspiel des vergangenen Wochenendes. Da hatte die Atalanta Roma zu Gast. Und wie sich für ein Topspiel gehört, gab es auch einen Top-Kommentator mit einem Top-Experten. Der Experte hieß Christian Bernhard, den habt ihr schon öfter gehört. Für meinen lieben Freund und Kollegen Christoph Stadler ist es tatsächlich hier die Premiere, würde ich sagen. Ne? Und der fasst für uns mal das Geschehen aus Bergamo von Sonntagabend zusammen.
Ciao Mario. Ciao Marius, ich darf euch ja eine kleine Einschätzung zu Atalanta gegen die Roma geben. Durfte es ja kommentieren mit Christian Bernhard zusammen, war das direkte Duell, vielleicht sogar das Finale um Platz 5 in der Serie A und damit eben der Kampf um den letzten Champions League Platz nach heutigem Stand. Und was soll ich sagen, es war echt eine glasklare Nummer. Beide unter der Woche ja in der Europa League im Einsatz. Atalanta hat es ins Finale geschafft. Spielen dann gegen Leverkusen, weil die Roma eben nicht an Leverkusen vorbeigekommen ist, obwohl es ein harter Kampf war. Und das hat man bei dieser Partie jetzt in der Serie A dann auch gemerkt, denn Atalanta war euphorisiert, die hatten Bock, Fußball zu spielen. Die Roma war irgendwie völlig im Eimer, körperlich wie mental, hing dieses Europa League aus denen noch irgendwie hinterher. Exemplarisch vielleicht auch das 1:0 von De Ketelaere, 18. Minute. Mancini hat das unfassbar schlecht verteidigt, passiv, überhaupt kein Druck auf De Ketelaere. So leicht hat er, glaube ich, auch selten getroffen. Zwei Minuten später dann das 2:0 von De Ketelaere, wunderbar über die starke linke Seite rausgespielt. Und da musste man echt Angst um die Roma haben. Es hätte zur Halbzeitpause locker 4:0, 5:0, echt vielleicht sogar 6:0 stehen können. Aber stand eben nur 2:0. Das war aus Romas Sicht noch das Beste an diesen ersten 45 Minuten. Vielleicht zwei Zahlen dazu. Atalanta hat zwei Tore erzielt, logischerweise dann. Die Roma hatte in den ersten 45 Minuten zwei Ballaktionen im gegnerischen 16er. Sagt dann, glaube ich, alles. Und Svila, der Torwart der Roma, hatte am Ende der Partie auch die meisten Ballkontakte. Sagt, glaube ich, auch so einiges aus. Aber, und da muss man der Roma echt ein Kompliment machen, sie haben es irgendwie geschafft, sich in diesem Spiel zu halten, wie das auch immer ging, und sich wieder reinzubeißen. 64. Minute, das war jetzt nicht der Turning Point, sonst hätten sie ja gewonnen oder zumindest einen Punkt geholt, aber das war dieser Moment, wo sie zurück waren, da gab es diesen Foul-Elfmeter, De Roon an Abraham, als Abraham schon geschossen hatte und De Roon dann reinrutscht, Abraham klar erwischt und dafür gibt es dann eben den Elfmeter. Würde mich mal eure Meinung interessieren, wie ihr das gesehen habt. Mario, du als selbsternannter Pierluigi Collina von Serie Amore und Marius vielleicht als der etwas rationalere von euch beiden. Auf jeden Fall, Pellegrini haut das Ding rein, trifft zum 1:2. Danach hat Atalanta immer noch echt genügend Tormöglichkeiten, das dritte, das vierte zu machen, verballern alles oder spielen die Konter einfach zu schlecht aus. Ja, und die Roma hatte dann tatsächlich noch zwei Möglichkeiten durch Pellegrini und dann auch Lukaku, um vielleicht wirklich einen Punkt mitzunehmen. Und das war eigentlich so, wie das Spiel lief, wäre das aus Sicht der Bergamaschen verheerend gewesen. Man war so viel besser. Die Roma hat es geschafft, vom Kreisligisten aus der ersten Halbzeit dann schon zum Champions-League-Aspiranten in der zweiten Halbzeit sich zu transformieren. De Rossi und Never Give Up lässt da so ein bisschen grüßen. Trotzdem gibt es am Ende die verdiente Niederlage. Und das macht es natürlich schwierig für die Champions-League-Qualifikation. Müssen eigentlich darauf hoffen, dass Atalanta die Europa League gegen Leverkusen gewinnt und nicht in die Top 4 kommt, also Fünfter bleibt. Dann wäre es ja so, dass die Serie A nicht nur einen fünften, sondern sogar einen sechsten Startplatz in der Champions League bekommt. So viel zum Thema Champions League. Aber das ist, glaube ich, die realistischste Hoffnung für Rom, noch in die Champions League zu kommen. Wäre, glaube ich, auch für die Zukunft wichtig. Dann würden, glaube ich, die Besitzer ein bisschen mehr Kohle investieren, wenn sie Champions League und eben dann nicht Europa League spielen würden. Bei Leverkusen, vielleicht schon mal der Vorausblick, kann man schon sagen, das wird nicht leicht im Finale gegen die Bergamasken. Die sind echt in absoluter Topform, gewinnen im Moment gefühlt alles, spielen super Fußball. werden, glaube ich, immer noch unterschätzt, obwohl das schon gegen Liverpool sehr souverän war. Das wird echt ein heißes Finale. Und ich glaube wirklich, dass diese Leverkusen-Serie gegen Atalanta im Europa-League-Finale in Dublin reißen wird. Jetzt habe ich es gesagt. Am Mittwoch haben die Bergamasken ja dann noch das Pokalfinale. Wenn sie das gewinnen und sich Selbstvertrauen holen, holen sie sich auch den Europa-League-Titel. So, das soll es von mir gewesen sein. Euch noch eine schöne Podcast-Aufnahme und schöne Grüße.
Ja, mein lieber Christoph. Ich würde mal sagen, einer von uns, ne? Auch wenn ich hoffe, dass er es nicht gechinkst hat damit. Aber es ist einer, der Ahnung beweist mit seiner Einschätzung zu Atalanta.
Ja. Ich glaube auch. Finde auch. Ja, das ist stark. Das ist stark.
Dann hat er auch schon tatsächlich alles rund um die tabellarische Situation gesagt. Das ist hervorragend. Wir können uns hier wirklich ins gemachte Nest legen zu diesem Spiel. Nur eine Frage hat er uns hingeschmissen. Und ich werde hier als der Pierluigi Collina bezeichnet. Ich finde, das ist tatsächlich, Christoph, du weißt, wie viele schöne Haare ich auf dem Kopf habe. Ich sehe mich eher als Massimo Busacca. Kannst du dich noch an den Kollegen erinnern?
Name sagt mir auf jeden Fall was.
Italiener, Schweiz-Italiener oder so, wie sagt man da?
Ja.
Der mal auch bei einem Testspiel Fans den Stinkefinger gezeigt hat. Ich glaube, bei FC Zürich oder so war das. Massimo Busacca. Na, das waren noch Zeiten. Die Elfmeterfrage, genau. Ach so, und du bist, dann darfst du doch mal anfangen als der, wie hat er dich genannt?
Rational, der Rationale von uns. Ich glaube ja, bei Schiri-Entscheidungen bist du das eigentlich immer eher.
Mhm.
Ich verstehe ja immer das Regelwerk nicht. Das ist auch in dem Fall der Fall. Weil ich finde, Abraham schließt ab und dass er schlecht abschließt, liegt nicht daran, dass Deron also der liegt nicht an Deron.
Mhm.
Dann trifft er ihn danach, klar.
Mhm.
Und es ist von hinten und deswegen, aber weiß nicht, ob das, dann ist es ja nicht mehr faul als sonst. Das hat ja dann immer nur was mit den Karten zu tun, ne? Ob man die Verletzung des Gegenspielers in Kauf nimmt und so weiter und so fort.
Ja.
Deswegen verstehe ich den Pfiff nicht hundertprozentig.
Also ich glaube, da kommt...
Weil die Situation eigentlich abgeschlossen ist, oder?
Ja, da gibt es so die Regel und die gelebte Regelpraxis. Es gab in der Bundesliga zuletzt mal ein Beispiel, als ich meine...
Die gucke ich nicht.
Ja, als Undav gegen Werder den Ball in Richtung Tor köpft und danach von Zetterer sozusagen noch im Gesicht getroffen wird. Also da gab es keinen Elfmeter und die Begründung war, dass das regeltechnisch sozusagen laut den Regeln Elfmeter ist, aber die gängige Regelpraxis ist, dass wenn der Stürmer zum Abschluss kommt, dass man keinen Elfmeter gibt. Es ist natürlich Auslegungssache. Theoretisch, solange der Ball sich nach einem Schuss auch noch im Spielfeld befindet, und das ist dann sozusagen das regeltechnisch Entscheidende, wenn der Schuss noch nicht sozusagen über die Auslinie war, kann es sozusagen auch noch eine Spielstrafe nach sich ziehen, heißt Elfmeter. Weil wenn der Ball irgendwo im Spiel ist, kannst du ja nicht einfach einen umhauen. Egal, wenn der schon angenommen, der spielt im Mittelfeld den Pass und wird dann umgeholzt und der Pass geht am Mitspieler vorbei.
Ja, klar, okay.
Mhm. Und das mit der Härte des Fouls, glaube ich, hast du auch recht, sollte für Foul ja oder nein keine Rolle spielen, aber ich glaube dadurch, dass das ein bisschen schlimmer aussah als ein Trikot ziehen und dadurch, dass die ganze Situation mehr Dynamik hatte und Tammy Abraham sich auch ein bisschen wehgetan hat, hat der Schiedsrichter eben schnell und auf Elfmeter entschieden.
Und dann war es nicht komplett falsch und deswegen hat der VAR ihn nicht überruled.
Exakt, genauso würde ich das zusammenfassen.
Ja, okay. Gut.
Aber im Endeffekt hat es ja dann sozusagen an der Punktverteilung nichts mehr geändert und Atalanta hat das Ding noch nach Hause geschaukelt. Speaking of nach Hause geschaukelt, in der Serie B haben wir einen zweiten Aufsteiger und der kommt aus Como. Da war nochmal ganz schön Drama mit am Start, ne? Zwischenzeitlich zu Hause gegen Cosenza ziemlich am Struggeln gewesen. Und Venedig führte, aber Venedig hat dann auch wieder das Spiel hergegeben und pipapo, dies, das. Patrick Cutrone ist zum Spieler der Saison gewählt worden. Bist du damit einverstanden?
Das finde ich, nee. Nein, hallo. Bernabé, bitte.
Mhm.
Nein, aber ist schon, ach, ist okay. Parma hat ja den Pokal gewonnen, die Meisterschaft.
Ja.
Das zählt ja mehr. Und verlängert hat Bernabé auch, also.
Ja, siehste.
Scheiße auf diese unwichtige Trophäe. Ja. Aber ein schönes Bild, dass Patrick Cutrone mit dem Serie B Award vor Thierry Henry stehend.
Ja.
Er ist ja Mitbesitzer von Como und ist zum Spiel angereist. Das sieht ganz, ganz nett aus.
Jetzt träumen natürlich alle von diesem Ground da in der Serie A. Können wir uns da schon sicher sein, eigentlich, dass da auch gezockt wird?
Anscheinend nicht. Denn ich weiß nicht, ob der zu klein ist, ob der zu alt ist oder so. Auf jeden Fall gibt es da wohl eine Diskussion drüber. Und der Blog Calcio England hat herausgearbeitet, was das Problem ist und was gegebenenfalls Alternativen für Como sind. Und ich würde sagen, das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das da mal reinlesen.
Jo, so machen wir das. Es schafft nicht in die in die Shownotes, aber hier eine Erwähnung. Der Michael, der den Servicegedanken gerade bei Twitter unter dem Hashtag Serie Amore immer sehr hoch leben lässt, hat uns hier einmal schön, da mussten wir uns auch nicht selber raussuchen, die Serie B Playoffs rausgearbeitet. Am 17. Mai, das ist dann auch schon diese Woche, Palermo gegen Sampdoria, am 18. Catanzaro Brescia. Am 20. spielen dann der Sieger aus Palermo Samp gegen Venezia und am Tag darauf Sieger aus Catanzaro Brescia gegen Cremonese. Halbfinale 24. 25. Mai und Finale dann auch dann mit Hin- und Rückspiel am 30. Mai sowie am 2. Juni. Der Vollständigkeit halber, die Absteiger heißen Lecco Ferrapisalo, das wusstet ihr schon, und auch noch Ascoli. Das Playout zwischen Bari und Ternana, also wer da drin bleibt und wer noch als Viertes mit runter bleibt, dann am 16. und am 23. Mai. Dazu hat Felix uns und euch gefragt, warum denn nicht Ascoli, sondern Bari diese Playouts spielt, obwohl Bari die schlechtere Tordifferenz gegenüber Ascoli hat. Da müsst ihr jetzt gar nichts mehr recherchieren, liebe Community. Ich übernehme das für euch. Es ist tatsächlich der direkte Vergleich, den Bari entschieden hat für sich. Ein Spiel ging unentschieden aus, eins hat Bari gewonnen und in Italien ist der direkte Vergleich ein bisschen höher gewertet als zum Beispiel in deutschen Fußballligen, was ich ehrlicherweise auch ganz gut finde. Wie geht's dir da? Torverhältnis oder direkter Vergleich?
Ich finde direkter Vergleich eigentlich auch cool. Also es kam in meiner Erinnerung in Italien noch nicht zu einer Konstellation, wo ich das zu kritisieren gehabt hätte.
Okay. Und in der Serie C haben wir es dann die Runde 3 der Aufstiegs-Playoffs erreicht. Zwei U23-Teams sind noch dabei, Atalanta und Juve. Kleiner Fun-Fact, ne? Also bei Juves U23 waren in Runde 2 152 Zuschauer im Spiel gegen Arezzo im Stadion. Und wusstest du, dass der Top-Torschütze der U23 Juves, also der Next Gen, rat mal, wie alt er ist?
Ja, wenn du das so fragst, dann ist er mindestens 32.
34.
Ja, stark.
Das und auch...
Aber das ist wahrscheinlich wie in Deutschland ja, auch, da dürfen ja auch Ältere mitspielen.
Das ist sozusagen italienische Philipp Bargfrede.
Tim Siedschlag.
Auf jeden Fall, solche Sachen habe ich gefunden, wie auch immer das Tableau der Playouts und die aktuellen Standings und Einschätzungen bei einem sehr schönen Twitter-Account, wie ich finde, Calcistica. Habe ich das richtig ausgesprochen? Calcistica. Ich verlinke das euch nochmal in Shownotes, vorne mit 2C geschrieben. Und genau, deine Playoffs geht es auch mit Hin- und Rückspiel schon weiter. Wenn es nach 180 Minuten noch unentschieden steht, kommt das besser gesetzte Team, also das, was in der Liga besser platziert war, weiter. Genau, aber da sind noch ein paar Runden zu spielen, da werden wir noch die ein oder andere Minute für finden, um dann drüber zu sprechen. Jetzt kommen Benevento und so dazu, aber danach steigen auch noch Avellino ein. Also es ist noch ein bisschen zu gehen auf jeden Fall. Das muss man in der Ausführlichkeit jetzt hier nicht mehr besprechen. Stattdessen würde ich sagen, weil das letzte Woche so gut geklappt hat, mein lieber Marius, dass ich dich an dieser Stelle schon mal verabschiede und du dich verabschieden darfst und ich mich nochmal ganz kurz mit den Montagsspielen melde, denn da ist ja tatsächlich auch mindestens ein Spiel dabei, das ein ziemlich wichtiges Zünglein an der Waage im Abstiegskampf spielen könnte.
So sieht's aus. Also Lecce Udine und Fiorentina Monza, vielen Dank dir für deinen Einsatz. Dann am späten Abend noch, lieber Mario. Und euch wünsche ich eine gute Woche. Auf das, sorry, alle Juventini, Atalanta am Mittwoch die Coppa gewinnt. Und wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich in ein bisschen anderer Form.
Jo, aber jetzt hört ihr erstmal nochmal mich kurz, muss ich sagen, denn ich bin ein wenig erschöpft. Während Lecce gegen Udinese lief, hatten wir unseren persönlichen Saisonauftakt mit der Altherrenmannschaft in der Royal Bavarian League. Grüße gehen raus an alle von den Legends des Turnerbunds. Schönes 8:2. Das erste Mal, dass ich nicht im Tor, sondern auf dem Feld stand. 30 Minuten haben gereicht, um mich völlig kaputt zu machen. Eventuell haben die 30 Minuten auch dafür gereicht, dass ich ein Tor geschossen habe, aber möchte ich mal nicht zu viel sagen. Nee, Spaß jetzt. Ekelhaft, ekelhaftes Selbstlob. Also, nur so gut wie das Team und die waren alle sehr viel besser als ich. So, Udinese mit einem ganz, ganz wichtigen Sieg. 2:0 bei Lecce. Lecce hat einen Punkt gut gebrauchen können, um dann auch mal sicher irgendwie den Klassenerhalt feiern zu können. Tabelle machen wir gleich. Die Torschützen für die Gäste aus Udine, Luca und Samardžić, 36. und 85. Und Fabio Cannavaro, also wenn wir mal diese ein paar Minuten da bei seinem Debüt gegen die Roma ausklammern, 3 komplette Spiele als Cheftrainer an der Seitenlinie, Punkt gegen Bologna und Napoli und jetzt ein Dreier bei Lecce. Vielleicht haben wir ihn doch ein bisschen unterschätzt. Also Riesensieg für Udinese da im Abstiegskampf, muss man einfach sagen. Und dann wurde auch noch in Florenz gekickt und da hat La Viola tatsächlich einen Rückstand gegen Monza gedreht. Die Gäste in der 9. durch Djuric in Führung gegangen, aber dann Nico Gonzalez, der ist einfach auch in Topform diese Saison, mit dem Ausgleich in der 32. und in der 78. netzt dann Arthur mit einem schönen Schuss aus der Distanz. Vorlage kam von Antonin Barak. So viel Zeit muss sein. Der hat übrigens auch die Flanke auf Nico Gonzalez, der eingeschädelt hat, beim Ausgleich geschlagen. Also 2 Assists für unseren geliebten Antonin Barak. Und somit die Fiorentina da nochmal mit einem wichtigen Heimdreier. Jetzt begebe ich mich schon wieder auf Glatteis, ne? Europapokalplätze etc. pp. Aber es war auf jeden Fall nochmal was fürs Gefühl, dass in jedem Fall, auch nach der harten Europapokalwoche, hat man da zu Hause nochmal aufgezeigt. Wir gehen mal kurz die Tabelle gemeinsam durch nach 36 Spielen. 2 Partien für jedes Team noch ausstehend, außer Atalanta und Florenz, die sogar noch einmal mehr ran dürfen, das dann wahrscheinlich nach Ablauf der regulären Saison. Jetzt verquatsche ich mich schon wieder. Also Milan, haben wir gesagt, hat die Vizemeisterschaft unter Dach und Fach. Dritter und Vierter, Bologna und Juve, punktgleich mit 67. Milan hat 74, Inter übrigens schon bei 92. Ach, das ist wild. Ihr könnt auch eine App aufmachen und die Tabelle lesen. Aber Atalanta, Rang 5, 63. Die Roma auf 6 mit 60 Zählern. 59 Punkte hat Lazio. Auf Rang 7 die Fiorentina mit 53 Zählern, dahinter auf Rang 8. Napoli 51 Punkte, 9. Torino 50, 10. Genua jetzt auf Rang 11 mit 46 Punkten, Monza nur 1 Punkt dahinter auf Rang 12. Und dann beginnt die noch Abstiegszone bei Lecce mit 37 Punkten, dahinter Hellas 34, Udinese jetzt 15. mit 33 Punkten. Kopf an Kopf mit Cagliari, die genauso viele Zähler gesammelt haben, auf dem 16. Der 17. heißt Frosinone, der erste Verein aktuell noch über dem Strich. Ich habe nicht alle direkten Vergleiche im Kopf, das rechnen wir am Schluss zusammen, ne? Weil Empoli auf Rang 18 auch 32 Punkte hat. Sassuolo 29, also 3 aufs rettende Ufer. Bei den noch 2 verbleibenden Spielen Salernitana natürlich letzter. Und am kommenden Spieltag gibt es tatsächlich auch das ein oder andere spannende Duell. Florenz eröffnet gegen Napoli. Hätten wir wahrscheinlich vor einem Jahr noch geiler gefunden, das Duell. Samstag, Lecce, ganz schwieriger Auftritt gegen Atalanta. Also da kann man auch schon wieder vielleicht mit 0 Punkten rechnen. Torino, Milan, also zwei Partien nur am Samstag und dann Sonntag Sassuolo gegen Cagliari. Monza, Frosinone, Udinese gegen Empoli. Die drei Partien um 15 Uhr, also zwei mit, also eigentlich alle drei mit direktem Abstiegsbezug. 18 Uhr Inter Lazio, nettes Spielchen. 20:45 dann noch Roma, Genoa und genau in einer Woche dann Montagabend Salernitana noch gegen Hellas und Bologna, Juventus. Mittwoch, nicht vergessen, Coppa Italia Finale, Atalanta gegen Juve. Lasst uns eine Bewertung da, drückt die Glocke, folgt uns rein und gerne wieder, wie immer, offenes und ehrliches Feedback kommt an. Wir lesen alles und freuen uns, auch wenn es mal ein bisschen kritischer ist. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Das soll es gewesen sein. Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.